Guten Morgen zusammen. Zusammen geht's einfacher, zu zweit. Ja. Danke. Wie wir schon vorgestellt wurden, ich bin der Jonas, meine Frau die Rita. Wir sind aus Uganda, nicht aus Kenia. Dort leben wir die meiste Zeit. Aber wir sind ja in der Gemeinde, ich vergebe dir. Kein Problem. Papier ist geduldig. Ja, und wir haben euch ein paar Sachen aus Afrika auch mitgebracht. Ihr habt sicher schon den Tisch draußen gesehen. Ihr dürft euch gern was mitnehmen. Wir haben das alles aus Uganda gekauft. Das sind alles Handarbeiten. Teilweise sind die Sachen aus den Gefängnissen, weil wir Gefängniseinsätze machen. Und dann kaufen wir von den Gefangenen einen Teil von diesen Handarbeiten und wollen natürlich, dass ihr uns großzügig unterstützt. Also kauft eure Weihnachtsgeschenke bei uns und nicht beim Aldi und Lidl. Und werft einfach großzügig hier was rein. Es gibt keine Preise für die Dinge, aber alles, was Überschuss ist, unterstützt unsere Arbeit in Uganda. Also ist eine andere Art und Weise, uns zu unterstützen. Ja, yeah, maybe you say something.
It's too high.
I lift you.
Oh, danke. Wow. Dankeschön. Morgen. I'm sorry, my Swedish is not as good as my English. But my name is Rita Valisa, as he already said. And I am so happy to be here. Thank you for welcoming us. And thank you for having us. And greetings from Africa.
Habt ihr es alle verstanden?
Ja.
Oh.
Luke.
Sie sagt, sie ist die Rita. Ihr Schwäbisch ist fast so gut wie das Englisch. Und sie freut sich, heute bei euch zu sein und diesen Gottesdienst mit euch zu feiern. Wir haben euch ein paar schöne Bilder mitgebracht. Ich möchte damit auch gleich anfangen. Du hast es ja schön Berichterstattung genannt. Ich sage immer so, es ist ein ermutigender Bericht für euch. Ich glaube, wir haben den gleichen Gott in Deutschland wie in Uganda. Sehe ich das richtig? Wir haben auch die gleiche Bibel. Also ich habe hier sogar eine alte Elberfelder. No. Oh, Hoffnung für alle. Keine Elberfelder. Hoffnung für alle mitgebracht. Und das ist die gleiche in Uganda wie auch in Deutschland. Also wir glauben an das Gleiche. Eine Aufgabe des Herzens, Missionsarbeit in Ostafrika. Und wir legen gleich los. Das ist unsere Flagge von Uganda, wo wir leben, wo wir arbeiten, wo wir sind. Und ich möchte einfach, dass euch die Rita zu den Bildern, die jetzt kommen, was erzählt. Bevor wir anfangen, noch ganz kurz, fragt ihr euch vielleicht, wie kommt man nach Uganda? Was macht man da so? Ihr seht mich hier auf dem Bild von euch aus gesehen links. Da war ich noch jung und unverbraucht. 18 oder 19 Jahre alt bin ich das erste Mal als Freiwilliger nach Uganda. Und dann 5, 6 Jahre später habe ich meine Frau kennengelernt. Dann ging das von meinem Weg zu unserem Weg. Und auch wir sind nicht allein, sondern wir haben ein ganzes Team. Wir haben meine Eltern, die sitzen hier in der zweiten Reihe. Ihr könnt mal winken. Die kommen immer mit und unterstützen uns tatkräftig und machen auch sehr viel Arbeit in Deutschland. Wir sind 10 Monate in Uganda im Jahr im Schnitt. Und dann fällt natürlich auch viel Arbeit in Deutschland an und das erledigen alles meine Eltern. Und da sind wir sehr dankbar dafür und sehr froh, dass wir sie haben. Ja, und jetzt legen wir auch schon los. Rita, komm mit. Ja. Ich möchte, dass ihr die Uganda-Informationen von der Uganderin hört, nicht von mir. Und so wird Uganda jetzt vorgestellt von der Rita.
In Uganda we speak English.
Wir sprechen Englisch in Uganda.
Yeah, because the British were there before the Germans, sorry. And our capital city is Kampala.
Unsere Hauptstadt ist Kampala.
And since I was born, I'm 30, we have the same president.
Und seit ich geboren bin, ich bin etwas über 20, haben wir den gleichen Präsident.
And we've been famously known for Idi Amin.
Es gab damals noch den Idi Amin, den Schlechter von Uganda, der ist noch bekannt.
Because he was a little bit crazy president. And yeah. Next. These are our beautiful streets.
Das sind unsere wunderschönen Straßen.
Yeah, there is not really. You can drive on the left, on the right. If your car is big, then it's good for you.
Das größte Auto gewinnt und es gibt jetzt auch nicht die Verkehrsordnung wie in Deutschland.
And the same lane is used for bicycles and for people walking. It's all the same.
Und es gibt eine Straße für alles: Autos, Leute, die laufen, Fahrräder.
And Uganda is a very beautiful country. It is green.
Uganda ist ein sehr schönes Land, sehr grün.
It's summer every day.
Jeden Tag Sommer.
I don't know how you guys do it, but in Uganda it's summer every day, and we have nice national parks and beautiful animals. But the small problem is.
Wir haben wunderschöne Nationalparks und Elefanten und alles, aber das kleine Problem, das wir haben.
Which is really a big problem is our government.
Was das größere Problem ist, ist die Korruption und die Regierung.
It's not taking such good care of the people.
Die Regierung kümmert sich nicht um die Menschen.
In the first picture, the mom and the child, that's the average Ugandan life. This life.
Das hier ist das durchschnittsugandische Leben, eine alleinerziehende Mutter mit Kindern.
And their nice kitchen here on the outside.
Und hier seht ihr die Küche, das wird immer draußen gekocht.
It's mostly moms because their fathers are absent, they are away.
Meistens sind die Mütter alleine mit den Kindern, weil die die Väter keine Verantwortung übernehmen und weggehen.
So the mothers are taking the responsibility for the kids, and unlike here in Germany, the mothers have like 6 kids. So they are not able to give them a good life.
Und in Uganda haben die Menschen mehr Kinder, teilweise 5-6 Kinder, und dementsprechend ist es schwer für die Mütter,
and
sich wirklich um die Kinder zu kümmern.
And if you have to take care of 6 kids and you don't have a job, you can only live in a metallic house like we saw in the picture before.
Ja, wenn du 6 Kinder hast und keinen Job, dann kannst du eben nur in so einer Hütte leben.
There is no unemployment benefits in Uganda.
Es gibt keine keine Gesundheitsversicherung, keine Arbeitslosenversicherung oder ja.
And as you can see, we have no garbage collection.
Auch die Müllabfuhr funktioniert bei uns nicht ganz so gut.
So wherever you like, you can put your garbage.
Ja, wo immer du läufst, da wirst dein Müll los.
And that's sad because the kids have to walk here every day to school.
Und es ist schade, weil die Kinder jeden Tag hier zur Schule gehen müssen.
And so it's in their mind when they grow up, they also throw the
Und so lernt man das von klein auf, den Müll irgendwo hinzuschmeißen.
And the cycle continues.
Und so geht es immer weiter.
Yeah, but you can still come for the safaris. They're really great.
Aber ihr könnt immer noch für den Nationalpark kommen, da wird es dann richtig schön. Thank you. Ja, diese Bilder sind jetzt einfach ein kurzer Ausschnitt aus Uganda. Ich wollte, dass ihr es vom richtigen Uganda hört, wie es zugeht in Uganda. Wir haben aber auch sehr reiche Leute. Durch die Korruption haben wir die ganz Reichen, die in schönen Schlössern wohnen, aber der Hauptteil der Bevölkerung ist arm und versucht jeden Tag durchzukommen. Und wie wollen wir dem entgegenwirken mit unserer Arbeit? Zum einen machen wir Schuleinsätze und Radio- und Gefängniseinsätze, wo wir einfach in die Gefängnisse gehen, in die Schulen und die Hoffnung weitergeben. Und das ist Jesus. Und ihr müsst wissen, Uganda ist im Durchschnitt 15 Jahre alt. Also Uganda ist ein junges Land. Es ist nicht wie bei uns, wo die alle etwas älter sind, die Herrschaften, sondern es ist wirklich jung. Und die Kinder sind die Zukunft. Wir haben eigentlich mit unserer Regierung schon aufgegeben, unser Präsident ist etwas über 70. Da wird sich wahrscheinlich nicht mehr so viel ändern. Wir beten trotzdem. Aber unsere Hoffnung sind die jungen Leute. Und so gehen wir in die Schulen, ermutigen sie und sagen, hey, leben ein Leben mit Jesus, ein Leben mit Integrität und ein Leben, das wert ist, gelebt zu sein. Weil in Uganda ist oft das Leben sehr wenig wert. Hier ein Foto von der Radiostation. In Deutschland ist es auch, ich denke, das Radio ein tolles Mittel. Wir erreichen teilweise mit solchen Radiostationen bis zu 1 Million Menschen im tiefsten Bus. Im tiefsten Busch, Entschuldigung, nicht im Bus. Radio ist interessant, weil das jeder hat. Also jeder in Uganda hat ein Handy und ein Radio. Die leben vielleicht in einer Hütte, aber sie haben ein Radio und oder ein Handy. Und auch in die Gefängnisse gehen wir. Ich darf euch keine Bilder zeigen, weil man keine Bilder machen darf. Die Regierung möchte nicht, dass die Bilder in die Öffentlichkeit gelangen. Das hat ihren Grund. Wenn du ins Gefängnis gehst, schlafen die Leute auf dem Boden. Und da schlafen in einem kleinen Raum auch mal 30, 40. Also es geht so wie im Stall. Und es gibt auch keine Essensversorgung. Wenn du Gefangener bist, muss deine Familie dir Essen bringen. Und das Gleiche mit medizinischer Versorgung. Wenn du krank bist, es gibt keine medizinische Versorgung. Und so gehen wir auch in die Gefängnisse und auch dort predigen wir und bringen den Menschen Hoffnung. Wenn du jemand ein Stück Seife mitbringst im Gefängnis, das ist für die wie Weihnachten und Neujahr. Ein Stück Seife, ein Kilo Reis, sonstiges, da freuen die sich riesig. Ja, generell ist unsere Arbeit, das Herz der Arbeit ist Evangelisation. Wir möchten die Menschen mit der guten Nachricht erreichen. Man kann in Afrika viel machen, man kann Krankenhäuser bauen und Schulen bauen, aber im Endeffekt möchten wir das Herz erreichen der Menschen. Die Menschen werden nicht geheilt durch eine tolle Schule, sondern das Herz wird nur geheilt durch Jesus. Und so machen wir Evangelisation überall, ob das hier mitten in Tansania ist, in einem ganz kleinen Dorf mit ein paar wenigen Leuten, oder ob das auch im Großformat ist, da arbeiten wir auch mit Peter Franz zusammen. Und so möchten wir einfach die Menschen erreichen, wo sie sind. Wir gehen von Stadt zu Stadt, von Dorf zu Dorf und predigen die gute Nachricht. Das war hier die größte Veranstaltung, in der ich je dabei war. Wir hatten ungefähr 10.000 Menschen und die Menschen kommen mit einem Hunger nach Jesus. Ganz einfach, die wissen, das ist ihre letzte Chance. Es gibt keine medizinische Versorgung oder sie haben kein Geld und alles, was übrig bleibt, ist Jesus. Und so nehmen die Menschen das ganz anders wahr wie bei uns in Deutschland. Und sie kommen zusammen und sie beten Jesus an und sie wissen, entweder Jesus oder nichts. Und Jesus wirkt, er berührt die Menschen. Wir haben so viele Zeugnisse, ich könnte euch heute Morgen wahrscheinlich knapp 100 Zeugnisse aufzählen von all den Einsätzen, die wir gemacht haben. Ich bin seit 2010 in Uganda, seit 2014 vollzeitlich. Das sind jetzt 4 Jahre Vollzeit, aber dann werden wir heute nicht mehr fertig. Ja, eine andere Arbeit, die wir machen, das ist mein Herzstück der Arbeit, mein persönlicher Favorite, das sind die Fußballturniere. Wir machen Fußballturniere für die jungen Menschen. Weil wir merken, die jungen Menschen haben auch kein Interesse mehr, in die Gemeinde zu gehen. Ich denke, das gleiche Problem haben wir in Deutschland. Und so machen wir Fußballturniere und bringen die Menschen zusammen. Und ihr seht, die Felder sind krumm, es gibt kein Gras, aber die Menschen kommen. Und dann nutzen wir die Plattform Fußball, um in den Halbzeitpausen zu predigen, um Zeugnisse zu haben. Teilweise haben wir auch moderne Lieder, die wirklich die jungen Menschen abholen, wo sie sind. Und es ist so eine Art Mini-Evangelisation. Wir nennen es auch Fußball-Evangelisation. Man kann das nennen, wie man will, aber wir erreichen die Menschen mit Jesus. Über den Fußball bekommen wir die Menschen zusammen, die Dörfer, die Völker. Teilweise sind es auch verfeindete Stämme, die da zusammenkommen, um Fußball zu spielen. Und wir erreichen sie durch den Fußball. Ich habe hier ein Video. Ah, es funktioniert. Also ihr seht jetzt, das war das Finale von unserem letzten Fußballturnier. Der letzte Elfmeter und jetzt seid gespannt. Also ihr seht, die Freude ist riesengroß. Und normalerweise sammeln wir Trikotsätze in Deutschland, bringen die Pokale mit. Wir bringen alles mit für die Teams. Es ist sozusagen ein All-Inclusive-Paket und damit geben wir praktisch die Liebe Gottes weiter. Oftmals ist es nicht nur, was wir predigen, sondern was wir tun. Die Leute merken, okay, die Leute haben wirklich Interesse an uns. Zudem verbinden wir das mit Geschäftsideen. Jedes Team muss eine Geschäftsidee einreichen. Und die beste Geschäftsidee bekommt von uns das Geld, es umzusetzen. Bisher haben wir eine Hühnerfarm umgesetzt, eine Lehmziegelherstellung, eine Wäscherei. Bei uns gibt es keine Waschmaschinen, also wird von Hand gewaschen. Eine Wäscherei und was haben wir noch gemacht? Eine Schweinezucht. Das haben wir erst vor ein paar Monaten angefangen. Mit 7 Ferkeln haben sie angefangen, eine Schweinezucht. Und ein weiteres Projekt, das wir auch dieses Jahr angefangen haben, sind die Kids Camps, wo wir Fußball-Kinderferienlager machen, wo wir einfach in die neue Generation von Uganda investieren möchten. Da haben wir die Kinder eine Woche mit uns, die schlafen in der Ferienanlage, das seht ihr gleich ein paar Bilder, spielen Fußball. Natürlich gibt es jeden Morgen eine Andacht, es gibt Kleingruppen und wir merken einfach, wie die Kinder offen sind und wie man in die Kinder investieren kann. Also ich weiß noch, in meiner Kleingruppe haben von den 10 Jungs 8 ihr Leben Jesus übergeben. Und manche dieser Kinder kommen aus muslimischem Hintergrund, manche dieser Kinder kommen aus dem Kinderheim und dann haben wir aber auch Kinder, die wirklich aus reichen Familien sind. Also wir haben alle Schichten, weil der Fußball wieder alles zusammenbringt. Und so nutzen wir einfach die Möglichkeit Und die Eltern sind froh, dass sie die Kinder los haben. Die sagen, nehmt sie doch bitte nochmal eine Woche. Und natürlich machen wir das typisch mit Lagerfeuer, mit Wasserschlacht, mit Lobpreis, mit Andacht, mit Kleingruppen. Und wir merken einfach, dass wir so die junge Generation von Uganda mehr und mehr erreichen möchten. Das haben wir dieses Jahr zum ersten Mal gemacht. Das ist ein ganz neues Projekt. Und wir möchten das in Zukunft weitermachen. Hier seht ihr die glücklichen Gewinner. Und wir sind gerade dabei, das ist die Vision für die Zukunft, dieses Ganze zu erweitern und möchten gerne ein Grundstück kaufen, um unsere eigene Ferienlage aufzubauen. Wir müssen relativ viel Miete zahlen. Es gibt in Uganda keine Ferienanlagen. Also wir haben insgesamt zwei gefunden und die sind beide sehr teuer. Und so haben wir uns überlegt, für die Zukunft würden wir gerne unser eigenes Grundstück kaufen, einen Fußballplatz draufbauen, einen Schlafsaal. Und da sind wir am Glauben und am Beten, dass Gott uns das Geld bereitstellt. Also wenn bei euch nur jemand 10.000 oder 20.000 Euro auf dem Konto hat, wir freuen uns. Wir brauchen insgesamt ca. 200.000 Euro, um ein 4 Hektar großes Grundstück zu kaufen. Ihr seht es hier auf dem Bild. Und wir glauben an Gott, dass er es möglich macht für uns. Und wir glauben, dass durch dieses Grundstück und durch das, was wir dann aufbauen können, viele der Kinder wirklich Jesus finden können. Vielleicht noch kurz zur Organisation. Wir sind von der Weltmission, der Volksmission, und 96% der Spenden kommen an. 4%, das geht an die Verwaltung und Buchhaltung in Winnenden, und der Rest kommt an. Das Geld kommt aber nicht zu uns, sondern es kommt auf das Missionskonto. Und von dem Missionskonto wird die Arbeit vorangetrieben. Wenn die Spenden niedrig sind, ist unser Gehalt auch niedrig. Wenn die Spenden hoch sind, geht es uns auch etwas besser. Also wir bekommen kein festes Gehalt von der Weltmission, sondern von den Spenden leben wir. Also wir leben von den Spenden aus Deutschland. Und ja, wir freuen uns über jeden, der mit uns steht in dieser Arbeit, über jeden, der sagt, dass er monatlich was dazugeben kann, aber auch über jeden, der für uns betet, der vielleicht einmal was dazugeben kann. Wir freuen uns über jede Gabe. Ich habe das jetzt im Schnelldurchgang durchzogen. Ich hoffe, ich habe euch nicht überrumpelt. Wir sind nachher noch da. Ihr könnt gern Fragen stellen. Ihr könnt gern Anregungen geben. Wir freuen uns über alles, was ihr auf dem Herzen habt. Oftmals haben die Leute in Deutschland auch ganz, ganz gute Ideen, die man mitnehmen kann nach Uganda. Und ja, wir haben draußen noch einen Flyer. Den dürft ihr auch gern mitnehmen. Ich sage immer, häng dir doch den Flyer an den Kühlschrank. Und immer wenn du unser hübsches Gesicht siehst, bete für uns. Weil nur durch Gebet wird unsere Arbeit weitergehen und nur durch eure Unterstützung können wir es überhaupt machen. Okay. Ich komme jetzt zur Predigt, aber falls die Predigt dann doch zu langweilig wird, habe ich euch was zum Malen mitgebracht. Und zwar haben wir einmal im Monat, der Peter hat ihn gestern wahrscheinlich bekommen, schicken wir einen Rundbrief. In dem Rundbrief berichten wir, was ist diesen Monat passiert in Uganda. Da berichten wir von dem Fußballturnier, von der Evangelisation. Mein Ziel mit diesem Rundbrief ist, euch zu ermutigen. Wie ich das vorhin gesagt habe, wir haben den gleichen Gott, wir glauben an dasselbe. Und ich möchte einfach euch ermutigen, was Gott in Afrika tut. Und wenn ihr möchtet, tragt euch hier einfach ein mit eurem Namen und E-Mail-Adresse. Und wenn ihr nicht möchtet, dann tragt euch einfach nicht ein. So einfach ist es. Einmal im Monat kommt ein Rundbrief und da schreiben wir einfach, wie Gott wirkt in Uganda oder wo immer wir auch unterwegs sind. Ja, wir sind auch teilweise in Tansania, in Ruanda, in Kenia. Wir sind überall unterwegs. Ich gebe das mal dir. Ihr könnt es einfach durchgehen lassen. Wunderbar. Okay, ich bringe euch heute ein Predigtthema, das eigentlich so einfach ist und doch so kompliziert. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mich selber damit nie in der Tiefe beschäftigt. Das war immer so ein Thema, wo man gesagt hat, ja, weiß ich Bescheid. Aber in den letzten Wochen war es mir auf dem Herzen. Das ist das Thema, das ich in die Gemeinde mitbringen möchte. Und das war auch das Thema, das mir immer im Blickfeld stand. Also ich habe mein Facebook aufgemacht und dann hat irgendjemand einen Bibelvers dazu gepostet. Und dann habe ich mein Andachtsbuch aufgemacht und dann war das Thema, das ich heute predige. Und ich möchte anfangen mit Gebet. Vater, danke, dass du hier bist. Danke, dass du mit uns bist. Du sagst, wo zwei und drei zusammen sind, da bist du mit unter uns. Wir sind mehr als zwei, wir sind mehr als drei. Und deshalb laden wir deine Gegenwart noch viel, viel mehr ein. Wir bitten dich, dass du mit deiner Gegenwart kommst, dass du zu uns sprichst, lass du uns offene Herzen haben für das, was du vorbereitet hast für uns. Lass uns voller Erwartung zuhören, was dein Wort uns sagt. Wir laden dich ein, Heiliger Geist, wir möchten dir alle Freiheiten geben, dass du zu uns sprichst, dass du durch mich sprichst und dass dein Name verherrlicht wird, Jesus. Wir danken dir für diesen Tag und wir danken dir für all das, was du uns heute zusprichst. Amen. Ich habe schon gesagt, ein einfaches Thema und doch so kompliziert. Worüber ich heute sprechen möchte, ist der Glaube. Wollt ihr es hören? Ja, das ist auch gut. Es gibt viele Glaubensrichtungen. Wenn ihr mal ins Internet geht, gibt es so viele Glaubensrichtungen, dass ich die heute nicht alle aufzählen kann. Es gibt den Islam, es gibt den Buddhismus, den Hinduismus, es gibt den Animismus, das ist in Afrika die Naturreligionen. Es gibt neue Dinge wie die Esoterik. Auch daran glauben die Leute, die glauben, dass man aus der Hand was lesen kann oder aus den Sternen was lesen kann oder aus dem Kaffeesatz was lesen kann. Ich weiß es nicht. Und dann gibt es auch andere Glaubensrichtungen, die wir vielleicht nicht unbedingt als Religion einstufen, wo die Leute aber auch dran glauben. Manche von uns, die glauben an Technologie, andere von uns, die glauben an den Materialismus, das, was ich habe, das bin ich. Aber was ich gemerkt habe, ist, dass der Glaube uns oft mal unterscheidet. Ich glaube, wir unterscheiden uns nicht nur von der Hautfarbe oder von der sozialen Klasse oder sonstige Merkmale, groß, klein, dick, dünn, sondern was uns unterscheidet, ist unser Geist und unser Glaube. Wenn ich in die Moschee gehe, merke ich, da ist ein anderer Geist, wie wenn ich heute Morgen hier nach Senden komme. Und ich glaube an die Bibel und ich glaube an die Bibel als Ganzes. Es tut mir leid, aber die Bibel sagt, die Wahrheit setzt uns frei. Und die Wahrheit ist, dass die Bibel ein ganzes Buch ist. Ich kann mir leider nicht die schönen Stellen raussuchen und mir an meine Wand malen, sondern ich muss das ganze Stück schlucken. Und die Bibel sagt, ich werde nur errettet, wenn ich wirklich glaube. Wenn ich wirklich an Jesus, Gott den Vater und den Heiligen Geist glaube. Ich treffe viele Christen, die sagen, ja, das mit dem Jesus ist super. Das finde ich klasse, was der alles gemacht hat und das unterstütze ich. Aber wenn es dann zu Gott, dem Vater kommt und mit diesem Heiligen Geist, da hört es bei mir auf. Und ich muss den Leuten leider sagen, es ist das ganze Paket. Entweder ganz oder gar nicht. Und der Heilige Geist und Gott, der Vater, der im Himmel sitzt und dich liebt, das gehört einfach dazu. Und wenn du ein Problem hast mit Gott, dem Schöpfer und Gott, dem Vater, der dich liebt und der eine Beziehung zu dir haben möchte, dann ist es was, wo wir dran arbeiten müssen. Warum sind wir errettet worden? Ich vergesse gerade meine PowerPoint, aber super, die ist schon da. Dankeschön. Danke, Dominik. Errettung ist dazu da, den Glauben auszuleben, nicht selbst zu leben. Ich komme gleich dazu, aber es gibt diesen schönen Spruch von meiner alten Chefin, der Maria Brehan, und die sagt, ich mir, meiner mir, Herrgott segne diese vier. Ich glaube nicht, dass das Leben ist, wozu Gott uns berufen hat. Errettung ist leider nicht nur für mich. Es ist nicht nur mein Jesus. Es ist der Jesus von allen von uns. Und ja, ich habe eine persönliche Beziehung zu ihm, aber trotzdem möchte ich ihn an so viele Menschen wie möglich weitergeben. Der Glaube ist eine Wahl. Wenn ich jetzt das Mikrofon runterschmeiße und aus der Tür rausgehe und sage, ich glaube an nichts mehr, dann kann mich keiner von euch aufhalten. In der ugandischen Gemeinde würden mich aufhalten und mich mit mir diskutieren, aber hier in Deutschland habe ich Glaubensfreiheit. Keiner von euch würde mich aufhalten. Ich kann wählen, zu glauben oder auch nicht zu glauben, ja? Wir alle sind hier aus freien Stücken hergekommen, weil wir glauben, was in der Bibel steht und weil wir glauben, die Gemeinde hat Kraft und die Gemeinde hat was, was ich brauche. Und ich habe euch hier drei Stufen. Und die Frage ist, und da möchte ich uns herausfordern heute Morgen, in welchem Glauben leben wir? Also, fangen wir an. Der allgemeine Glaube. Ich könnte jetzt gemeint sein und fragen, wer hat den allgemeinen Glauben? Aber ihr wisst wahrscheinlich nicht, wovon ich spreche. Also nehme ich jetzt einfach mal den Peter. Gib mir doch bitte mal den Stuhl neben dir.
Wirklich?
Ja. Und bring den mal hier hoch.
Den bringe ich dir.
Dankeschön.
Der allgemeine Glaube ist ganz einfach. Wir haben hier einen Stuhl und ich persönlich glaube, wenn ich mich da drauf setze, sitze ich auf dem Stuhl. Also ich habe jetzt auch nicht vorher nachgedacht, ob der Stuhl gut verschraubt ist und ob der nicht zusammenkracht. Und da habe ich mit meinem Gewicht jetzt keine Sorge, dass der Stuhl zusammenkracht. Das ist der allgemeine Glaube. Wir glauben hier alle, dass der Stuhl mich hält, ja? Auch ein Nicht-Christ glaubt, dass dieser Stuhl ihn hält. Also ich kann den Stuhl jetzt jemand schenken, darf ich nicht, weil es nicht meiner ist. Und jeder wird mir versichern, dass der Stuhl hält. Auch die Leute, die nichts mit Jesus am Hut haben, glauben an die allgemeinen Dinge. Wie, dass wenn ich mich auf den Stuhl setze, dass ich sitze. Oder wie, wenn ich zur Steckdose gehe, dass Strom rauskommt. In Uganda glaubt es keiner, weil wir nicht immer Strom haben. Also ist es so nach dem Motto 50-50. Aber in Deutschland weiß ich, wenn ich jetzt mein Handy hole mit dem Ladekabel und es in die Steckdose reinstecke, der Strom wird kommen, mein Handy wird geladen. Das ist der allgemeine Glaube. Da muss man nicht mal Christ dazu sein. Die zweite Stufe, die ich einfach mal hier so rausgeschrieben habe, ist der errettende Glaube. Der errettende Glaube, ich glaube, dass Jesus für mich und meine Sünden gestorben ist, wieder auferstanden ist und ich dadurch in Ewigkeit mit ihm sein darf. Und ich lese euch da gerne aus Epheser 2,8 vor. Denn durch seine unverdiente Güte seid ihr vom Tod gerettet worden. Das ist geschehen, weil ihr an Jesus glaubt. Es ist ein Geschenk Gottes, nicht euer eigenes Werk. Der rettende Glaube ist ein Geschenk an uns, den wir uns nicht verdient haben, aber den wir bekommen haben. Das ist geschehen, weil ihr an Jesus glaubt. Also vom allgemeinen zum errettenden Glauben brauche ich den Glauben an Jesus. Das unterscheidet mich vom Nicht-Christ und vom Christ. Und jetzt, das ist das Endziel, die Stufe 3, der lebendige Glaube. Und wenn ihr euch jetzt selber einstuft, ich werde jetzt niemand vorholen, der das ehrlich vorsagen muss, aber schaut euch die drei Stufen an und stuft euch selber ein, wo bin ich? Also ich glaube, wir glauben hier alle an den Stuhl, dass der uns hält, ja. Bin ich errettet? Ich denke mal, die meisten von uns ja. Und jetzt ist die Frage, lebe ich einen lebendigen Glauben? Lebe ich ein lebendiges Leben? Was ist der lebendige Glaube? Der lebendige Glaube ist das tägliche Vertrauen in Jesus und das Wort Gottes. Das ist ein Glaube, der Leben schenkt. Und der schenkt nicht nur Leben dir, sondern auch deinen Mitmenschen, deiner Familie, deinen Freunden, deinem Umfeld. Und das ist der Glaube, wozu Gott uns berufen hat. Und wenn was lebendig ist, ihr wisst es selber, das ist attraktiv. Der Stuhl ist nicht so attraktiv. Also es sind ja schöne Stühle, aber es gibt sicher bessere. Aber ein lebendiger Glaube ist attraktiv. Ja, wenn ich euch auf irgendein Festival mitnehme und da tanzt jemand auf der Bühne, das ist attraktiv. Das möchten die Leute erleben, das möchten die Leute sehen. Und ich möchte euch da eine interessante Geschichte dazu erzählen. Die mich kennen, keiner von euch kennt mich, außer meine Eltern, die wissen, dass ich immer interessante Geschichten habe. Du freust dich sicher auf eine Geschichte. Ich habe hier ein tolles Zitat von mir selber sogar. Ja? Glaube ist so zu handeln, als ob es da wäre, auch wenn es nicht so ist, sodass es Gottes Willen entspricht. Ist jetzt ein leicht verschachtelter Satz. Mein Deutsch wird immer schlechter, weil ich nur Englisch spreche. Und ich möchte dazu Hebräer 11,1 vorlesen. Viele von euch kennen das aus dem FF. Der Glaube ist der tragende Grund für das, was man hofft. Im Vertrauen zeigt sich jetzt schon, was man noch nicht sieht. Hebräer 11,1. Der Glaube ist der tragende Grund für das, was man hofft. Im Vertrauen zeigt sich jetzt schon, was man noch nicht sieht. Und an das angelehnt habe ich hier mein Zitat. Glaube ist so zu handeln, als ob es da wäre, auch wenn es nicht so ist, sodass es Gottes Willen entspricht. Es klingt jetzt alles sehr theoretisch, ich weiß, und deshalb machen wir das praktisch. Ich war 2013 in der Wüste in Kenia, an der Grenze zu Somalia. Ich war in Uganda ein paar Monate und habe dann einen Freund besucht in Kenia, einen Pastor. Und wir haben zusammen Schuleinsätze gemacht, wir haben zusammen Fußballturniere organisiert. Und dann waren wir in einem Kinderheim. Das Kinderheim war für Mädchen, die vergewaltigt wurden oder die aus sogenannten Krisenfamilien gekommen sind. Und diese Mädchen mussten aus den Familien evakuiert werden und mussten in das Kinderheim gebracht werden. Also wir sprechen von Mädchen, die 4 Jahre alt waren und zum Beispiel vom Onkel vergewaltigt wurden. Die kamen in dieses Kinderheim. Und so sind wir auch zum Kinderheim, haben dort ein paar Tage mit den Kindern verbracht. Und dann hat uns der Leiter gesagt, wir haben ein Problem. Unsere Toilette wurde beim letzten Sturm weggespült. Es war am Ende meiner Reise. Ich war kurz davor, zurückzufliegen nach Deutschland. Damals habe ich noch bei Mercedes einen Ferienjob gemacht und habe mir so das Geld verdient, um die Einsätze zu machen. Und mein Geld war aufgebraucht. Es hat noch gereicht für das Busticket zurück nach Nairobi und ich hatte mein Flugticket zurück nach Deutschland. Aber ich habe die Situation gesehen und habe gesagt, wir müssen was machen für die Mädchen. Die können nicht die nächsten 10 Jahre in den Busch gehen und da die Toilette besuchen, sondern wir müssen diesen Mädchen was ermöglichen. Und dann habe ich gesagt, Gott, wie siehst du es? Und ich habe im Glauben dem Leiter gesagt, kein Problem, ich gebe dir Geld, wir zahlen die Toilette. Wir zahlen dir eine neue Toilette für das Waisenheim. Ich wusste aber, ich habe kein Geld. Ich gehe nochmal zurück zu meinem schönen Zitat. Im Glauben so zu handeln, als ob es da wäre, auch wenn es nicht so ist, das habe ich getan, sodass es Gottes Willen entspricht. Ich war mir sicher, dass Gott nur das Beste möchte für diese Mädchen und dass es sein Wille ist, dass sie eine Toilette haben. Also bin ich zurück in die Stadt und dachte mir, gut, wir haben noch Zeit, wir haben Mittagessen, habe ich gesagt, okay, ich gehe ins Internetcafé. Damals war es noch nicht so mit Smartphones und ich war da auch noch nicht auf dem neuesten Stand. Und so bin ich ins Internetcafé und habe meine E-Mails durchgelesen. Und da schreibt mir tatsächlich ein Freund der Gemeinde und sagt, du Jonas, wir haben an dich gedacht. Und du bist ja noch in Afrika, das wissen wir ja. Und wir haben einfach gedacht, wir schicken dir ein bisschen Geld. Du kannst es benutzen für was du willst, einfach für das, was du da machst. Und es war nicht nur den Betrag, den wir gebraucht haben, sondern es war mehr. Und das Geld haben wir dann 1:1 weitergegeben und konnten dann neue Toiletten bauen. Das Bild ist leider etwas schlecht, aber ihr seht im Hintergrund, das sind Toiletten und Duschen. Und hier, wo dieses viereckige Ding am Boden ist, das ist, wo dann nachher alles reingeht, das Loch im Boden. Und so konnten wir durch diesen Glaubensschritt den Mädels ermöglichen, eine neue Toilette zu bauen. Das ist lebendiger Glaube für mich. Das ist Glaube in Tat. Ich sage, ich glaube und ich glaube, dass Jesus sein Wort hält und dass es passiert. Und das war für mich was, wo ich gesagt habe, okay, es funktioniert. Manchmal reicht der Glaube allein nicht. Ich gehe jetzt wieder zurück etwas zu dem allgemeinen Glauben. Viele Raucher glauben, dass Rauchen gesundheitsschädlich ist. Aber dennoch rauchen sie. Viele glauben, dass Jesus und das Wort Gottes wahr ist. Aber dennoch tun sie es nicht. Die Frage ist, nehme ich an, was das Wort Gottes mir sagt und tue ich den Schritt, wird es mein Lebensstil, dass ich im Glauben lebe, dass ich einen lebendigen Glauben habe oder glaube ich einfach nur dran und bleibe da stehen? Und das ist die Herausforderung, denke ich, für alle von uns, jeden Tag aufs Neue zu sagen, okay, ich glaube es, aber ich möchte es ausleben. Ich möchte nicht nur für mich selber glauben, ich möchte für meine Familie glauben, ich möchte für meinen Kollegen glauben, ich möchte für mein Umfeld glauben. Was passiert, wenn ich es nicht mache? Wenn ich nicht im Glauben lebe, kann ich kaum erwarten, dass Gott in meine Umstände eingreift. Wenn ich nicht daran glaube, fessle ich Gott die Hände einzugreifen. Sind wir uns da einig? Ich kann etwas erwarten, woran ich gar nicht glaube. Ich glaube, jeder von euch erwartet sein Gehalt am letzten Tag vom Monat, aber wenn ich keinen Job habe, dann erwarte ich auch kein Gehalt. Und das Gleiche mit Gott, wenn ich nicht dran glaube an seine Versprechen der Bibel, dann habe ich ihm die Hände gefesselt, überhaupt zu wirken. Aber wenn ich glaube, dann öffne ich ihm die Tür, überhaupt reinzukommen in die Situation und Dinge zu verändern. Was ist Glaube? Ich komme wieder zurück zum Hebräer 11,1. Der Glaube ist der tragende Grund für das, was man hofft, Im Vertrauen zeigt sich jetzt schon, was man noch nicht sieht. Warum glauben? Warum müssen wir überhaupt glauben? Warum ist es nicht schon einfach da? Und ich gehe etwas weiter und lese euch Hebräer 11, 6. Also ich muss es generell mal hier bewerben. Hebräer 10, Hebräer 11. Wenn ihr wirklich glauben wollt, lest euch das durch, das hilft. Ich habe das einige Mal durchgelesen, bevor ich hierher kam. Und jetzt gehen wir zu Hebräer 11, Vers 6. Denn Gott hat nur an den Menschen gefallen, die ihm fest vertrauen. Ohne Glauben ist das unmöglich. Wer nämlich zu Gott kommen will, muss darauf vertrauen, dass es ihn gibt und dass er alle belohnen wird, die ihn suchen. Es spricht hier von festem Vertrauen in Gott. Ohne Glauben ist das unmöglich. Wer nämlich zu Gott kommen will, muss darauf vertrauen, dass es ihn gibt und dass er alle belohnen wird, die ihn suchen. Ich denke, du greifst Gott ein Stück weit in seiner Integrität, in seiner Ganzkraftigkeit an, wenn du sagst, ich glaub's oder ich glaub's nicht oder ich glaube nur dieses Stück. Natürlich ist es eine Beziehungssache. Vertraue ich Gott? Habe ich die Beziehung zu Gott, dass ich ihm vertraue in allem? Wir waren jetzt bei unseren Schuleinsätzen und haben gesagt, unser Motto war 100% Jesus. Gebe ich Gott 100% oder sage ich, Gott, ich vertraue dir mit meiner Familie und mit meinen Kindern, aber wenn es um die Finanzen geht, dann mache ich mein eigenes Ding. Wenn ich ins Geschäft gehe, dann möchte ich doch einfach nur in Ruhe gelassen werden und ich arbeite meine 8 Stunden und das war's. Die Frage, die auch oft aufkommt, ist, was ich glaube nicht. Glaube ist nicht, wie ich mich fühle. Glaube ist kein Gefühl. Glaube ist nicht, ich wache heute auf und glaube und morgen glaube ich nicht mehr. Glaube ist, was das in unseren Herzen verankert sein muss. Und da stellt sich natürlich die Frage, was arbeitet gegen unseren Glauben? Vieles, was für mich persönlich gegen meinen Glauben arbeitet, ist die Logik. Ich meine, wir Deutschen, wir sind schon logische Leute, sage ich mal. Und bei uns muss alles Sinn machen. Und es muss alles so passen und funktionieren. Aber ich muss dir leider die Wahrheit sagen, Gott arbeitet nicht in deiner Logik. Der arbeitet außerhalb deiner Logik. Den Gott, den wir kennen, der hat keine Logik, wie wir sie haben. Vielleicht hat er gar keine Logik, ich weiß es nicht. Aber für ihn sind die Dinge anders wie für uns. Was anderes, was uns auffällt, ist vielleicht die Bildung. Vielleicht sind wir zu klug. Vielleicht wissen wir schon alles. Vielleicht sagen wir, das kann ich gar nicht glauben. Das kann ja nicht sein, dass es da einen Noah gab und eine große Sintflut und der war wirklich der Einzige mit seiner Familie, der überlebt hat. Kann ja gar nicht sein. Ist ja nicht logisch. Ist ja bildungsmäßig gar nicht zu vertreten. Die Frage ist, was glauben wir? Und dazu sage ich immer, ich muss nicht alles verstehen. Aber ich kenne den, der das Wort geschrieben hat. Wenn ich eine Beziehung zu Gott habe, wenn ich eine Beziehung zu Jesus und zum Heiligen Geist habe, dann kann ich nachfragen. Ich habe ein Wort, wo ich nachlesen kann. Ich stehe nicht vor einer Tafel und weiß nicht, wie es weitergeht. Und wir müssen nicht alles verstehen, wir müssen nicht alles nachvollziehen, nicht alles muss Sinn ergeben, aber wir müssen ihm vertrauen. Ich und meine Frau, wir glauben jeden Tag aufs Neue. Wir leben aus dem Glauben. Einmal im Monat bekommen wir eine Spendenabrechnung und dann wird uns gesagt, wer gespendet hat und wer nicht gespendet hat. Und dann steht da ein bestimmter Betrag drauf und dann wissen wir, okay, diesen Monat sieht es gut aus und im nächsten Monat sieht es vielleicht nicht so gut aus. Aber seit ich arbeite, seit ich mit der Weltmission unterwegs bin, hat es noch nie nicht gereicht. Es war immer genug. Klar hätten wir gern mehr, aber es war immer genug. Und ich glaube, dass Gott uns auch in Zukunft versorgt. Und ich glaube, dass ich mir das nicht verdienen kann. Ich habe ein schönes Erlebnis gehabt. Und zwar war ich mit einem Freund abends unterwegs, schon ein paar Jahre her, und sein Cousin kam dazu. Und wir saßen zusammen und haben gesprochen und die erste Frage in Deutschland, ganz wichtig, was machst du? Also fragt mich der Cousin, was machst du? Sage ich, ja, ich bin in Uganda, habe da verschiedene Projekte, wir machen dies und das. Und er sagte, oh, das klingt interessant, okay, okay. Und er hat bei Mercedes-Benz gearbeitet oder arbeitet er noch. Und dann fragt er mich, ja, was verdienst du da, weil du gehst ja weit weg und so. Damals habe ich 450 € im Monat bekommen. Dann habe ich gesagt, okay, 450 Euro kriege ich im Monat. Und dann hat er zu mir gesagt, und den Satz werde ich nicht vergessen, du glaubst doch nicht, dass ich für dieses Geld aufstehen würde morgens. Das hat er mir gesagt. Natürlich hat er eine andere Gehaltsabrechnung bei Mercedes, wie ich bei der Mission noch hatte. Aber er hat zu mir gesagt, du glaubst doch nicht, dass ich für dieses Geld morgens aufstehen würde. Und ich habe gesagt, das glaube ich nicht. Aber die Frage ist, an was glaube ich? Glaube ich ans Geld? Ich habe ihm erklärt, das ist kein Beruf, den ich habe, es ist eine Berufung. Da geht es mehr nur wie ums Geld oder um das Prestige oder wer ich bin oder was ich habe. Ich glaube an Gott und ich glaube, dass er mich versorgt. Und da kommt es mir nicht auf die Ziffer an, die vom Euro steht, sondern da kommt es mir darauf an, lebe ich in meiner Berufung? Habe ich einen lebendigen Glaube, der andere Menschen berührt, auch was zu tun? Und ich denke, viele von uns, wie sage ich das, eine nette Art und Weise, ich glaube, alle von uns, wir müssen unsere Prioritäten immer wieder überprüfen. Was ist wirklich Nummer eins? Glaube ich an die Mode? Glaube ich an die Technologie? Glaube ich an den Fußball? Glaube ich an die Sicherheit? An was glaube ich wirklich? Was ist Nummer eins? Ich ertappe mich immer selber an meinem Handy, Kicker-App. Ich weiß nicht, wer hier Fußball kennt. Ich muss es natürlich beruflich machen wegen den Fußballturnieren, das ist meine Ausrede. Aber wie viele Stunden ich an dem App schaue, wer jetzt gewinnt, wer verliert, was sind die Neuigkeiten im Sport? Es wird so eine Art Religion, ne? Wenn du viel Zeit reinsteckst und viel Gedanken, es wird wirklich, was du glaubst. Ich glaube, dass der VfB nicht mehr gewinnt diese Saison. Ja, du machst dir so viel Gedanken, aber ist es wirklich das, was zählt? Hat es Ewigkeitswert? Welcher Glaube hat Ewigkeitswert? Nette Geschichte aus dem Islam und Buddhismus, die haben alle keinen Ewigkeitswert. Weil du kannst in Nahen Osten fliegen und du kannst einen Tourguide kriegen und die werden dich führen zum Grab von Mohammed und werden dir zeigen, hier liegen die Knochen. Und du kannst nach Asien fliegen und die werden sagen, hier, das ist das Grab von Buddha. Aber im Christsein, da gibt es kein Grab. Das Grab ist leer, er ist auferstanden. Das ist, warum wir Ewigkeitswert haben. Das ist, warum unser Glaube zählt. Du kannst mir nicht erzählen, dass euer Gott tot im Grab liegt. Das kann ja nicht sein. Und da ist die Frage, hat dein Glaube Ewigkeitswert? Und das, wo du so viel Zeit und Geld und alles Mögliche investierst, was zählt es in der Ewigkeit? Nochmal eine Geschichte, Waldo, oder?
Ja, klar.
Ja, eine geht noch. Ich muss mal hier schauen, wo ich... Oh, das waren die Mädchen, sorry, habe ich vergessen. Okay, die PowerPoint ist schneller als ich. Zweifeln ist nicht nur fehlender Glaube, aber Glaube ist nicht, aber Glaube ist mehr als nur nicht zweifeln. Ich weiß, meine deutschen Sätze sind schwierig. Aber das, nach 10 Monaten Uganda müsst ihr mir das einfach vergeben. Ich glaube, wir alle zweifeln und zweifeln gehört im Leben dazu. Und der Zweifel kommt immer auf, wenn wir das am wenigsten gebrauchen können. Aber wenn wir zweifeln, dann verlässt unser Fokus Gott. Der Zweifel, der lenkt uns immer ab von der Bahn, wo wir eigentlich hin sollten. Und da wandern die Gedanken in eine Richtung, wo sie nicht sein sollten. Weil wir jetzt nicht mehr glauben, sondern zweifeln. Jetzt denken wir, ah, wirklich, und kann das funktionieren? Und das macht ja gar keinen Sinn. Der Zweifel, der macht uns das Leben schwer. Der Zweifel lässt uns alles hinterfragen und wir vergessen die Versprechen, die Gott uns gibt und uns gegeben hat. Und deshalb müssen wir in den schwierigen Zeiten vertrauen und nicht zweifeln. Das ist einfach gesagt, aber der Glaube ist der tragende Grund dafür, für das, was man hofft. Im Vertrauen zeigt sich schon jetzt, was man noch nicht sieht. Und das ist, was der Zweifel probiert. Er sagt dir, du kannst es nicht sehen. Es ist ja gar nicht da, es kann nicht funktionieren. Und der Glaube und der Zweifel, das sind die zwei Kontrahenten, die immer gegeneinander wirken. Und jetzt komme ich zur Geschichte, ich möchte nicht lange auf die Folter spannen. Wir waren auf einer Großevangelisation in Norduganda. In Norduganda war sehr lange Krieg. Josef Kony hat Kindersoldaten ausgebildet und über 15 Jahre Krieg in Norduganda veranstaltet. Und so sind wir mit Peter Franz zusammen nach Moyo gegangen in Norduganda und haben eine Evangelisation gemacht. Hier ist das Bild. Hier habe ich gepredigt und an dem anderen Abend hat Peter Frenz gepredigt. Und die Menschen waren versammelt und wir haben gebetet für Peter während seiner Predigt. Und dann kam mir der Eindruck, da ist jemand in der Menge, der hat ein Problem im Bauch. Ich wusste nicht, Frau oder Mann. Und dann saß ich da unten auf der Stühle, der Peter war oben am Predigen. Da dachte ich mir, was machst du jetzt? Gehst du jetzt hoch und störst ihn bei seiner Predigt? Schwierig. Und dann war es mir aber immer noch im Umgehen, was mache ich? Und dann hat er angefangen mit Gebet für die Menschen. Und ich bin hochgegangen und gesagt, Peter, ich habe den Eindruck, da ist jemand mit einem Problem in der Bauchgegend, bete doch für die Person. Und der Peter ist mitgegangen, hat ein kurzes Gebet gesprochen für die Person, um was es ging. Und keine 10 Minuten später steht eine Frau auf der Bühne. Und sie steht da und nimmt ihr T-Shirt hoch. Du siehst eine Narbe von rechts nach links und sagt, vor einem Jahr wurde mir der Tumor entfernt. Ich hatte einen Tumor im Bauch oder im Unterleib, ich weiß es nicht mehr genau. Und der wurde entfernt, aber seitdem habe ich stärkere Schmerzen wie zuvor. Seit über 2 Jahren habe ich starke Schmerzen im Bauch. Aber als der Evangelist das Gebet gesprochen hat, war es weg. Und sie stand vorne mit einer riesen Narbe, aber mit einem breiten Lächeln. Und ich habe gemerkt, okay, der Glaube ist besser als der Zweifel. Ich hätte unten sitzen bleiben können und sagen können, ach, ist doch bloß ein blöder Gedanke. Macht doch gar keinen Sinn, kann doch jetzt den Peter nicht bei der Predigt unterbrechen. Aber ich habe gesagt, nee, ich glaube, Gott hat was vor. Und das ist dann wieder der lebendige Glaube, wo ich sehe, es passiert. Ich sehe, es passiert was. Das ist der Glaube, ich denke, der unsere Kinder am Glauben hält. Ich sage das oft, wenn ich Familien sehe und die Familien erzählen mir, ja, wir sind gläubig, aber unsere Kinder, die glauben an nichts. Ich glaube, wenn deine Kinder oder unsere Kinder sehen, dass Gott real ist, dass unser Glaube was bewirkt, dann lassen die nicht mehr los. Ich kann das eigene Beispiel von mir erzählen. Ich war 15 und habe mir beim Fußball das Schien- und Wadenbein gebrochen und lag dann im Krankenhaus. Und zu der Zeit war nicht viel mit Glaube und mit Jesus. Hat mir alles nicht interessiert, war uninteressant, wenn du 15 bist. Und so lag ich da mit kaputtem Fuß im Krankenhaus. Und die Ärzte haben operiert, konnten mit ein paar Schrauben das Schienbein fixieren. Und dann war aber die Nachricht, wir müssen dann nochmal operieren, um das Wadenbein auch noch zu fixieren. Und meine Mutter kam netterweise ins Krankenhaus, liebe Mama, und hat gesagt, ich glaube an Heilung. Ich glaube, Jonas, dass Gott was tun kann. Und zu der Zeit war ich jetzt nicht im Feuer für Jesus, aber ich habe gesagt, okay, was habe ich denn zu verlieren? Und ich habe betet, der Hauskreis hat betet, meine Eltern, alle Freunde. Und das Wunder ist passiert. Ich wurde dann vorbereitet für die zweite OP und dann wollten sie nochmal ein Röntgenbild machen. Und dann hätte ich eigentlich in den OP sollen, aber dann kamen die Ärzte doch in mein Zimmer und haben sie gesagt, Jonas, wir können es dir nicht erklären, aber irgendwie über Nacht hat sich das Wadenbein von selber in die richtige Position geschoben und es wird jetzt selber zusammenwachsen. Du kannst schon in 3 Tagen nach Hause gehen. Amen. Und das ist natürlich so ein Erlebnis, das lässt mich nicht mehr los. Ich kann jetzt nicht sagen, den Jesus gibt es nicht. Ich kann jetzt nicht sagen, der Glaube ist alles nur eine schöne Luftblase. Und ich glaube, das sind die Erlebnisse, die uns wirklich, wie soll man sagen, im Glauben halten und auch feurig halten für das, was noch kommt. Ich denke, Gott hat uns eingeladen, mit ihm Abenteuer zu erleben. Und solche Erlebnisse zu erleben. Ich bin nichts Besonderes. Ich bin auch wie ihr ein ganz normaler Deutscher. Autonormalverbraucher vielleicht. Aber ich glaube, Gott hat Abenteuer für alle von euch vorbereitet. In unserer Arbeit, wenn wir die Bilder zeigen, da kommen immer viele Leute und sagen, oh, das ist ja super, was ihr macht. Ganz toll, Jonas. Ich nenne das immer die Schulterklopfer. Und dann gehe ich immer ganz ermutigt nach Hause. Und dann, wenn du aber den Leuten erzählst, ja du, wir haben jetzt hier ein Projekt, wir möchten zum Beispiel das Grundstück kaufen. Wenn wir das Grundstück gekauft haben, dann brauchen wir Leute aus Deutschland, die Gebäude mithelfen bauen. Und wenn du dann sagst, du komm doch vorbei und hilf mit bei der Arbeit, dann siehst du, wie sich das Gesicht schlagartig verändert. Das geht von ganz toll Jonas zu. Nein, nein, das Afrika, das ist ja ganz, ganz gefährlich und die Krankheiten und generell, ich könnte auch nicht so predigen wie du und oh, das weiß ich nicht und oh, ist ja alles unsicher. Es ist schade, weil wir limitieren uns selber. Du wirst, was du glaubst. Wenn du sagst, oh, ich kann es nicht und es ist nichts für mich, dann wirst du auch nicht können, weil du das proklamierst. Du sprichst es aus, dass du es nicht kannst und ich sage dir die Wahrheit, du kannst es auch nicht, weil du nicht dran glaubst. Ich habe auch 2010 nicht gewusst, dass ich einmal Fußballturniere mache und Fußballferienlager mache und predige für 10.000. Das hätte ich mir nie erträumt. Aber ich habe es einfach probiert und bin im Glauben dem nachgegangen, was Gott gesagt hat. Und im Alten Testament hat es eine schöne Definition für Glauben. Und die möchte ich euch gerne vorlesen. Der Glaube im Alten Testament ist die Antwort des Menschen auf den Ruf Gottes. Das sehen wir bei Abraham. Gott sagt Abraham, verlass dein Land und zieh fort. Und Abraham folgt dem Ruf Gottes. Das ist Glaube. Glaube ist nicht nur, ich glaube, was hier in der Bibel steht und das war's, sondern Glaube ist, dem Ruf Gottes nachzufolgen. Das ist lebendiger Glaube. Und ich möchte uns ermutigen, lass uns einen lebendigen Glauben haben. Ich sehe, die Uhr tickt. Die tickt aber immer bei mir. Und ich möchte nur kurz am Schluss diese drei Punkte loswerden. Und zwar ist es einmal, wenn man die PowerPoint, okay. Das ist das hier. Im Glauben stehen, im Glauben gehen, im Glauben sehen. Das ist fast wie ein Reim. Ich denke, jetzt aktivieren wir mal unsere Münder. Sag mal das zusammen. Im Glauben stehen, im Glauben gehen, im Glauben sehen. Ich habe mir einfach mal diese drei Punkte rausgenommen und möchte anfangen mit im Glauben stehen. Im Glauben stehen, ich stehe wo, das gibt mir die Gewissheit. Ich stehe auf dem Fundament, das Jesus für mich vorbereitet hat. Ich glaube, was in der Bibel steht und an all die Versprechungen. Und da stelle ich mich drauf. Und ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, dass Gott für mich durchkommt. Natürlich gibt es ja die Gefahr, dass wir dann ab und zu mal die Rosinen picken, dass wir uns die Verse raussuchen, wo immer steht, dass mir immer alles gut geht und dass alles super ist. Da müssen wir aufpassen. Aber ich möchte es positiv rausholen. Gott hat so viele Versprechen für uns. Wenn du deine Bibel aufmerksam durchliest, da sind so viele tolle Versprechungen für uns drin, an die wir glauben dürfen und wo wir uns draufstellen dürfen und sagen, hey, Jesus, das hast du mir versprochen, ich stelle mich drauf. Der zweite Punkt, im Glauben gehen. Da geht es um Vertrauen. Wir sehen vielleicht nicht, wo Gott uns hinführt. Wir wissen vielleicht gar nicht, wo der Weg hingeht. Aber ich möchte gern aus 2. Korinther 5, 7 kurz einen Satz vorlesen. Jetzt glauben wir an ihn, auch wenn wir ihn noch nicht sehen können. Manchmal müssen wir einen Schritt gehen und wir wissen nicht, wo uns das hinführt. Und wer vielleicht länger dabei ist, der weiß, dass der Glaube eine Reise ist oder das Christsein ist eine Reise. Und manchmal geht es 2 Schritte vor und manchmal geht es 3 Schritte zurück und du denkst dir, wo bin ich? Aber im Glauben gehen heißt Vertrauen. Ich vertraue darauf, dass er mich führt und dass er es gut macht. Und es ist natürlich ein Risiko. Also als ich damals, ich muss euch ja leider sagen, ich hatte nie einen richtigen Job, außer der bei der Weltmission. Ich bin direkt nach meinem Studium zur Weltmission und habe angefangen, Missionar zu sein. Und da ist natürlich das ein Schritt. Vertraue ich Gott, dass er mich versorgt? Oder vertraue ich doch lieber meinem Studium und gehe zu Daimler oder Bosch und arbeite dort? Aber ich bin halt den Schritt gegangen und bisher hat es funktioniert, von daher bin ich glücklich. Und ich glaube, dass ich in der Berufung lebe, wo ich leben soll. Aber es ist natürlich, ich habe auch nicht gewusst, wo es hingeht. Ich habe angefangen, dass ich in einem Zimmer gewohnt habe mit 450 Euro im Monat. Es war nicht prickelnd, aber es hat funktioniert. Aber ich bin den Schritt im Glauben gegangen und bin auf vielerlei Hinsicht gesegnet worden. Einzigen ist meine Frau hier und viele andere Dinge, die ich jetzt nicht alle aufzähle, weil wir möchten alle zum Mittag essen. Es ist halt ein bisschen Risiko mit drin im Glaube. Aber Nachfolge ist nicht zu wissen, was richtig und falsch ist, sondern Nachfolge ist es zu tun. Und bei Jesus ist es das Gleiche. Jesus braucht keine Schulterklopfer, der braucht niemanden, der ihm applaudiert, der sagt, toll Jesus, was du alles gemacht hast, sondern er möchte Leute, die ihm nachfolgen. Deshalb hat er seine 12 Jünger gehabt, dass die Arbeit weitergeht, dass es vorangeht und da braucht es uns. Und der dritte Punkt, im Glauben sehen. Das ist vielleicht der kritischste Punkt in all den dreien. Wir stehen gern auf die Versprechen. Im Glauben gehen, okay, da müssen wir einen Schritt machen, das geht vielleicht noch. Im Glauben sehen, das passiert oft nicht. Manchmal sehen wir nicht den Same, den wir gesät haben, ob er aufgeht oder nicht. Aber wie, wenn wir diese Großevangelisation haben, wir wissen nicht, ob die Leute in 10 Jahren alle noch mit Jesus sind und alle noch in die Gemeinde gehen. Und manchmal sehen wir das. Manchmal sehen wir, wie es Leute schaffen, wie Leute wachsen, wie was entsteht. Ich habe immer das schöne Beispiel von Reinhard Bonnke. Er wurde ja, bevor sein Dienst begann, von einem Mann gesalbt. Für ihn wurde gebetet und die Salbung wurde ihm gegeben. Kurz darauf starb der Mann, der für Reinhard Bonnke gebetet hat. Dieser Mann hat nie gesehen, was für einen tollen Einfluss Reinhard Bonnke auf Afrika hatte. Aber im Glauben hat er für ihn gebetet. Und so ist es eben bei uns auch oft. Wir sehen es nicht immer. Und ich gehe zurück zu 2. Korinther 5, 7. Das ist jetzt eine andere Übersetzung. Unser Leben auf dieser Erde ist dadurch bestimmt, dass wir an ihn glauben und nicht, dass wir ihn sehen. Und das ist der harte Punkt, dass wir nicht immer sehen, wo wir hingehen, dass wir nicht immer sehen, was passiert und was dabei rumkommt. Und ganz speziell in unserem deutschen Land, wo alles produktiv gut sein muss. Aber deshalb ist es Glaube. Sehen ist Sehen und Glauben ist Glauben. Aber ich glaube, wenn du siehst, wie Gott einmal wirkt, dann lässt dich das nicht mehr los. Mein Erlebnis mit meinem linken Fuß, das hat mich nicht mehr losgelassen. Seitdem kannst du mir nichts anderes erzählen. Ich weiß, was ich erlebt habe. Ich habe es gesehen, glücklicherweise, obwohl ich es nicht gesehen habe, weil ich nicht durch meinen Fuß durchschauen kann. Aber ich habe es erlebt. Und das hat mich bis heute im Feuer gehalten, wo ich sage, ich kann nicht aufhören. Ich muss das den Menschen erzählen. Ich muss den Leuten erzählen, dass das real ist, dass Gott real ist. Und viele Menschen sagen immer, ja, in Afrika, da ist es anders. Ich gebe euch recht, in Afrika sind die Dinge anders. Viele sagen immer, in Afrika passieren mehr Wunder. Ja, vielleicht. Ich bin da nicht das Statistikamt. Ich kann das euch jetzt nicht sagen. Aber ich kann euch sagen, in Afrika haben wir den gleichen Gott wie hier in Europa. Ich glaube nicht an den afrikanischen Gott und ihr glaubt auch nicht an den deutschen Gott, sondern es ist ein Gott. Und warum so viel passiert in Uganda, ich kann nur von Uganda sprechen, ist, weil die Leute wirklich alles auf eine Karte setzen. Ja, teilweise sind die Umstände so, dass sie auch keine andere Möglichkeit haben. Aber die setzen alles auf eine Karte. Die wissen, wenn ich Krebs habe, muss ich nach Indien geflogen werden, um überhaupt eine Operation zu bekommen. Weil in Uganda gibt es gar keine Maschinen und auch keinen Doktor, der sich auskennt. Und wenn ich einen Tumor habe und habe kein Geld, dann werde ich nicht behandelt. Und so setzen die Leute alles auf eine Karte und sagen, Jesus, das ist meine letzte Hoffnung und ich glaube dran. Und der Glaube wird belohnt, wie ich das vorhin vorgelesen habe aus der Bibel. Der Glaube wird belohnt. Ich möchte zum Ende kommen. Ich bin ja zeitlich noch gut dran. Ja? Alles gut. Wir haben jetzt viel über den Glauben gesprochen. Wie stärke ich meinen Glauben? Ihr geht jetzt hier raus, jetzt habt ihr viel von mir gehört, von dem jungen Mann, der viel über den Glauben spricht. Was nehme ich mit? Wie mache ich das jetzt selber? Ich glaube, eins, was unseren Glauben stärkt, sind die Geschichten der Bibel. Wenn wir wirklich glauben, was hier steht, dann können wir nicht fehlgeleitet werden. Und ich glaube, das ermutigt uns auch. Ich glaube, was hier in der Bibel steht, passiert auch heute noch. Und ich erlebe es. Erlebst du es auch? Das Nächste, und das ist wieder die sehr herausfordernde Sache, das Gute ist, ich bin ja der Gastsprecher. Ich kann euch herausfordern, ihr könnt mich ja nächstes Mal nicht einladen. Sei ein Täter des Wortes, wie es in Jakobus steht. Leb den lebendigen Glaube. Und der lebendige Glaube ist halt nicht für ich, mir, meiner, mir, sondern der ist für alle. Und wenn der Glaube in dir so lebendig ist, dann geht es gar nicht anders, dann wird dein Umfeld automatisch berührt. Sei ein Täter des Wortes. Ich muss euch ehrlich sagen, auch ich zweifle ab und zu mal. Auch ich mache mir Gedanken, wie geht's weiter, was mache ich? Aber ich erinnere mich dran, was Gott schon alles gemacht hat. Wenn ich auf die letzten 4 Jahre zurückschaue, dann könnte ich ein Buch schreiben mit all den Erlebnissen. Und wenn es mal einen schlechten Moment gibt, dann gehe ich zurück und erinnere mich. Okay, 2013 haben wir hier die Toilette auf unglaubliche Art und Weise irgendwie möglich gemacht. Damals, als ich 15 war, mein Fuß und so viele andere Erlebnisse. Ich erinnere mich zurück und es stärkt meinen Glauben. Lobpreis. Wir hatten einen schönen Lobpreis hier. Lobpreise. Es ist nur nicht, Lobpreis ist nicht nur ein Lied, sondern es ist eine Proklamation. Wir haben heute viele Proklamationslieder gehabt, wo wir gesagt haben, wir haben den Sieg. Und du glaubst, was du sprichst, das glaubst du. Wenn du sagst, ich kann es nicht, ich weiß es nicht, dann wird es auch nichts. Aber wenn du sagst, ich glaube, wenn du das Positive aussprichst, dann stärkt es dein Glauben. Und das können wir durch Lobpreislieder. Vertrauen. Vertraue ich wirklich Gott? In allen Entscheidungen, in den kleinen Entscheidungen, in den großen. Ich denke, oftmals gehen wir zu Gott in den großen Entscheidungen. In den großen Krisen ist, wenn wir nach Gott schreien. Aber wie sieht es aus, wenn es uns gut geht? Wie sieht es aus, wenn wir eine einfache Entscheidung zu treffen haben? Vertrauen wir Gott? Und den zweiten Punkt möchte ich nochmal sagen. Proklamiere deinen Glauben. Lest das Wort Gottes laut. Sprich es aus. Sprich aus, was du glaubst. Sprich mit Gott. Ich weiß nicht, ob ihr die Leute kennt, aber es gibt immer die Leute bei uns im Dorf, wo ich herkomme, die sagen immer, alles wird schlimmer. Alles wird schlechter. Früher war alles besser. Du proklamierst doch, dass früher alles besser war. Es ist nur negativ. Das hilft dir nicht für die Zukunft. Aber wenn du das Wort Gottes proklamierst und deinen Glauben, das hilft dir für die Zukunft, das bringt dich voran. Das Wunder passiert, wenn wir glauben. Nicht, wenn wir analysieren oder beurteilen. Und in Markus 9 gibt es eine schöne Geschichte, wie der Vater von dem dämonenbesessenen Kind zu Jesus kommt. Und die Jünger haben probiert, den Dämonen auszutreiben, haben aber leider es nicht geschafft. Und so kommen sie zu Jesus. Und der Vater sagt, wenn du es kannst, heile meinen Sohn. Und Jesus fragt, kannst? Du fragst wirklich, ob ich die Möglichkeit habe. Und dann sagt der Vater ganz schnell, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich glaube, er hat realisiert, ich habe gerade zu Jesus, der schon über 40 Menschen geheilt hat, dem habe ich gerade gesagt, ob du wirklich meinen Sohn heilen kannst. Und dann hat er ganz schnell realisiert, okay, nee, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und ich glaube, da dürfen wir ganz ehrlich sein, da dürfen wir ganz ehrlich vor Gott, unseren Vater, treten und sagen, hilf mir. Es fällt mir schwer, es ist manchmal nicht so einfach, hilf mir. Ich bin auch nicht perfekt und doch immer wieder renne ich zu ihm und sage, hilf mir. Hilf mir zu glauben, hilf mir, auf deinem Wort zu stehen und das so zu nehmen, wie es ist. Ich würde gerne mit uns beten, lass uns doch aufstehen. Vater, du siehst uns heute Morgen, du siehst, wo jeder Einzelne steht, du siehst jeden Umstand, du siehst die Woche, die vor uns liegt, wir sehen es nicht. Und doch glauben wir an dich, doch glauben wir, dass du Großes tust. Und ich bitte dich heute Morgen, dass wir hier zusammen sind, das ist doch nur wegen dir, es geht doch um dich, Jesus. Und wir bitten dich, hilf uns im Unglauben, da wo wir nicht glauben können, da wo es uns schwerfällt, da wo negative Erfahrungen uns blockieren, hilf uns zu glauben. Vater, ich bitte dich auch, dass jeder Einzelne hier in einen lebendigen Glauben hineinkommt. Ich weiß, das ist ein weiter Weg, das ist eine Reise, das kostet uns Zeit und es kostet uns Überwindung, aber ich bitte dich, dass du uns die Kraft gibst, in deinen lebendigen Fußstapfen zu wandeln und das zu tun, was du getan hast, Jesus. Du sagst in deinem Wort, dass wir noch viel mehr tun können, als du je getan hast. Und ich bitte dich, dass du ein neues Feuer in uns entfachst, ein neues Feuer in unseren Herzen, dass du unseren Glauben neu aktivierst. Das ist wie ein Feuer, das vielleicht nur auf Sparflamme glimmt. Ich bitte dich, dass du Benzin reinlässt und dass das Ding explodiert. Ich bitte dich, Vater, dass du die Herzen jetzt anrührst und dass du zu jedem Einzelnen sprichst. Hilf uns, dass wir wissen, wo wir stehen. Ich möchte euch fragen, die von euch sagen, hey, ich möchte meinen Glauben neu aktivieren. Ich möchte ein neues Feuer. Ich möchte, dass es wieder lebendig ist. Das war mal lebendig, aber es ist eingeschlafen. Ich bitte dich, wir haben alle die Augen zu, heb deine Hand. Zeig einfach Gott, dass du hier bist. Zeig ihm, dass du möchtest. Und ich möchte, dass niemand, der hier schüchtern ist, Jesus ist am Kreuz gestorben für dich. Und wenn du deine Hand nicht heben kannst, dann kann dir niemand helfen. Ich bitte dich, heb deine Hand und gib ihm das Zeichen und sag, hey, ich möchte ein neues Feuer. Und Vater, ich danke dir für all die, die die Hände gehoben haben. Du siehst jedes Herz, du weißt, was passiert, was vor sich geht. Und ich bitte dich, dass du jedem Einzelnen hilfst, der die Hand gehoben hat. Neues Feuer. Ich bete jetzt, Heiliger Geist, dass du mit neuem Feuer in ihr Leben kommst. Dass du einen Glaube hervorbringst, den sie noch nie vorher gesehen haben. Ich bitte dich, dass du diesen Samen siehst und dass er wächst und wächst und wächst und nichts und niemand ihn aufhalten kann. Und da, wo andere Menschen unseren Glauben in Frage gestellt haben, uns Zweifel gesät haben, da sage ich im Namen Jesus, spreche ich das nieder und nicht dich. Denn der Glaube, der kommt von dir und du gibst uns diesen Glauben. Und so danke ich dir für jeden, der seine Hand ausgestreckt hat. Und ich danke dir, dass es eine Reise ist, dass es Stück für Stück geht. Hilf uns, in diesem Glauben zu stehen. Hilf uns, in diesem Glauben zu gehen und hilf uns, dass wir das ein oder andere Mal auch sehen dürfen, wo dieser Glaube uns hinführt. Amen. Amen. Herzlichen